Ja, wie ihr seht, sitzen wir hier zu dritt und wir haben uns vorgenommen, diesen Titel ja aus so ein bisschen drei verschiedenen Perspektiven anzugehen, nämlich einmal über die Geschichte der Aufarbeitung des Faschismus in der italienischen Gesellschaft, also was ist nach 1945 passiert in Italien. Zum Zweiten dann in einer kleinen Gegenwartsdiagnose, also wie ist das Parteiensystem und die politische Landschaft in Italien gerade bestellt und welche historischen Entwicklungen wirken danach. Und zum Dritten, und damit werde ich jetzt gleich so ein bisschen einsteigen, ein bisschen den Zustand der extremen Rechten, also der wirklichen Neofaschisten dort, wo es sie noch gibt, sich einmal kurz vor Augen zu halten, da das jetzt doch auch aufgrund des historischen Datums, was vielleicht der eine oder die andere schon mitbekommen hat, nämlich den 80. Jahrestag der Befreiung Italiens, der letzte Woche gefeiert wurde, doch sich nochmal aufdrängt, da zu schauen, was ist eigentlich übrig geblieben von den selbsternannten Erbinnen und Erben des Faschismus. Und um da jetzt mal direkt begrifflich einzusteigen. Wir haben ja den Vortrag jetzt mit der faschistischen Vergangenheit überschrieben. Das liegt sicherlich daran, dass Giovanna und Brunello beide Historiker sind und der Begriff der Vergangenheit da irgendwie naheliegend war. Gleichzeitig hätten wir natürlich ein breites semantisches Feld gehabt im Faschismus, wie man das hätte aufziehen können heute. Denken wir an die Begriffe von Neofaschismus oder von Postfaschismus, die in aller Munde sind. Gleichzeitig ist es gerade beim Postfaschismus ein Begriff, den man zumindest mal mit Vorsicht betrachten sollte, zumindest so, wie er üblicherweise in der politischen Auseinandersetzung benutzt wird, spätestens ja seit die Regierung Meloni in Italien angetreten ist und der Postfaschismus gemeinhin als ein sehr enges politisches Milieu begriffen wird von einzelnen Menschen, die es nicht schaffen, Politikerinnen und Politikern, sich von dem faschistischen Erbe zu distanzieren. Aus historischer Perspektive ist es doch aber vielleicht ein bisschen schwieriger mit dem Postfaschismus, weil der Postfaschismus erstmal alles ist, was die italienische Gesellschaft nach 1945 betrifft. Also wenn wir vom Postfaschismus historisch sprechen, dann sprechen wir von der italienischen Gesellschaft nach dem Faschismus und die schließt nicht nur irgendwie die politischen Lager mit ein, die diese Loslösung nicht ganz hinbekommen, sondern der Begriff hilft eben auch bei einer ganzen, bei einer Betrachtung der ganzen Epoche. Und das ist so ein bisschen die Spannung dieses Begriffs des Postfaschismus, dass ich mich zumindest schwer damit tue, so in der politischen Debatte zu verwenden und zu sagen, diese Leute in Italien sind die Postfaschisten und die anderen nicht, weil historisch die Situation sich erstmal so darstellt, dass man mit Postfaschismus eben eine historische Ordnung am besten greifen kann. Ja, demnach vielleicht auch so ein bisschen nochmal kurz zum Anspruch von diesem Workshop. Es geht auch weniger darum, jetzt aufzuzeigen, ob und warum nicht der Faschismus in Italien jetzt irgendwie vor einer Rückkehr stünde oder ob man eigentlich sich erinnert fühlt und ein neues 22 befürchten müsste oder sowas. Das ist nicht der Anspruch des Ganzen, sondern es geht vielmehr darum, aus heutiger Perspektive zurückzuschauen. Also wie wird auf den Faschismus in Italien geblickt, auf das historische Phänomen? Wie wurde nach 1945 darauf geblickt? Und dann in letzter Konsequenz, was bedeutet das für die heutigen politischen Auseinandersetzungen? Und da, glaube ich, ist dieser Drang, historische Parallelen zu ziehen, nicht das vordergründige Interesse, sondern tatsächlich die historischen Kontinuitäten sich anzuschauen und wie der Umgang mit diesen historischen Entwicklungen in der Gesellschaft stattfindet. Es ist natürlich trotzdem so, dass man genau mit diesem Umgang, wenn man italienische Politik bis in die Gegenwart verfolgt, immer wieder konfrontiert ist und das vielleicht, in Deutschland hat das auch zugenommen, aber in Italien hat das vielleicht schon seit Jahrzehnten eine etwas kleinere Tabuisierung dass man dieser offenen Bezugnahme, die im besten Fall ambivalent, manchmal auch offen befürwortend, dass man der entgegentritt. Und natürlich hat sich diese Entwicklung auch in den letzten Jahren doch nochmal verändert, seit die Regierung Meloni eben, die selbst aus einem Milieu kommt, das in der Nachkriegszeit sich offen zum Erbe Mussolinis bekannt hat oder sich dann später nicht davon distanzieren wollte. Seit die eben in der Regierungsverantwortung ist, begegnet man auch in hohen Staatsämtern jetzt diesen Uneindeutigkeiten, Provokationen und Referenzen auf den Faschismus wieder öfter. Sehr prominentes Beispiel war eine Polemik, die vor 2 Jahren Gemüter erhitzt hat in Italien. Der Senatspräsident Ignazio Benito La Russa, selber Mitglied der Regierungspartei von Meloni, der Fratelli d'Italia. Über die Parteien wird gleich aber Brunello noch mal was Ausführlicheres erzählen. Jedenfalls dieser La Russa hat sich, das war nicht seine erste Provokation, er selbst bekennt sich auch dazu, in dieser Traditionslinie der Mussolini-Sympathie zu stehen. Aber angesichts des Jahrestages eines Anschlags auf ein SS-Bataillon, also ein Polizeiregiment, was der SS aber unterstellt war, das 11. Regiment Bozen, von deutschsprachigen Südtirolern weitgehend besetzt, das also unter direktem Kommando der nationalsozialistischen Besatzer stand. Auf dieses Regiment gab es 1943 im März einen Anschlag in der Via Rasella, mitten in Rom, von der römischen Resistenza, also einer Untergliederung des italienischen Partisanenwiderstands. Dabei sind eben von diesem Nazi-Regiment ein Dutzend Leute ums Leben gekommen. Das war also ein brutaler, aber gelungener Anschlag im antifaschistischen Sinne. Und diesem Anschlag wird sehr ambivalent gedacht, eben am 23. März. Und Senatspräsident La Russa hat sich da eindeutig positioniert und das Geschehen eigentlich komplett verdreht. Er meinte, dass brutale Individuen, die nichts mit einem Widerstand zu tun hätten, halbpensionierte Musiker umgebracht hätten. Also er hat diese SS-Kompanie sozusagen als eine Südtiroler Musikkapelle irgendwie umgedeutet. Und das sind alles so Äußerungen, die eben doch zunehmen in der Debatte der letzten Jahre, die wahrscheinlich aber auch nie ganz weg waren. Die sind jetzt allerdings ganz oben im Staatsapparat angekommen. Also der Senatspräsident ist formal gesehen das zweithöchste Amt im italienischen Staat. Das sollte man dabei nicht vergessen. Geht also mit einer besonderen politischen Ausstrahlung auch doch einher. Es sind aber, da Brunello gleich über diese Parteienlandschaft, die Entwicklung der Neofaschisten, aber auch der Antifaschisten nach dem Krieg noch einiges sagen wird, dann eben doch auch die Nachrichten über die letzten Splittergruppen, die das Thema am stärksten vergegenwärtigen heutzutage. In Predappio zum Beispiel, dem Geburtsort Mussolinis, findet sich bis heute eine Pilgerstätte, die ja eigentlich das ganze Jahr an Jahrestagen dann besonders, aber über das ganze Jahr besucht wird von Anhängern, die dann auch in der Ästhetik mit schwarzen Hemden und so weiter versuchen, so einem Urfaschismus nachzuahmen. Aber jetzt auch kürzlich, nur einige Tage her, ich meinte ja schon, dass wir gerade viele Jubiläen feiern, Jahrestage, und auch der Tod Mussolinis ist jetzt jährlich zum 80. Mal, am 28. April. Ja, zu diesem Anlass sind auch wieder Neofaschisten zu dem Ort seiner Inhaftierung gepilgert, in Dongo am Comer See, sehr schöner Ort, für einen Tag dann immer ein bisschen Gruselkabinett, aber da haben sich eben diese Nostalgiker versammelt und ihre üblichen Rituale eigentlich so durchgeführt, besonders bekannt vielleicht, wenn man sich so dieses Material mal sichtet, ist das Präsente-Ritual, in dem sozusagen den gefallenen Kämpfern gedacht wird. Da wird dann gemeinsam der römische Gruß gezeigt und die ganze Menge schreit in Gedenken an den Toten anwesend, also die Toten sozusagen immer noch mit ihnen. Und genau, dieses Gedenken ist so das, was, also wo sich diese historische Nähe doch am unmittelbarsten niederschlägt in der medialen Präsenz, in der politischen Debatte. Denn neben solchen Ausfällen wie La Russa, wie von La Russa, gibt es auch einen Haufen von Distanzierungen oder versuchten Distanzierungen auch der politischen Rechten vom historischen Faschismus. Also auch da hat natürlich insbesondere Giorgia Meloni versucht, in den letzten Jahren ohne den harten Kern der rechtsextremen Anhängerschaft zu sehr zu vergraulen, so ein bisschen das Image abzulegen, sich auf diesen historischen Faschismus berufen zu wollen. Das mit der Distanzierung gelingt ihr mal besser, mal schlechter, aber sie versucht es auf jeden Fall. Und das ist schon was, was sie dann nochmal von diesen militanten Gruppen unterscheidet. Sie ruft auch beispielsweise Anhänger ihrer Partei, der Fratelli d'Italia, auf, nicht an solchen Gedenken teilzunehmen und offen Partei zu nehmen für den historischen Faschismus. Ja, was das Ganze jetzt aber ein bisschen komplizierter macht, und wir hatten jetzt in anderen Vorträgen und auch in Artikeln der aktuellen Ausgabe oder jetzt schon der letzten Ausgabe der Jungle World das Ganze nochmal ein bisschen aufgerissen, ist, dass diese Gedenktage ja nicht nur durch dieses Elend der letzten übrig gebliebenen Faschisten zum Trauerspiel werden jedes Jahr, sondern auch, dass sich der ja organisierte Antifaschismus in Italien da nicht mit Ruhm bekleckert hat in den letzten Jahren. Vielleicht sind die Nachrichten irgendwie schon auch bis Deutschland durchgedrungen, aber die große Polemik, die sich jedes Jahr entfaltet am 25. April, also am Jahrestag der Befreiung, die dreht sich rund um die jüdische Brigade der British Army, die Brigata Ebraica, die, in der jüdische Freiwillige, meistens aus dem Mandatsgebiet Palästina, in Italien gegen das faschistische Italien, die Rumpfrepublik von Mussolini in Salò und die deutschen Besatzer gekämpft haben. Dieser Brigade wird jedes Jahr am 25. April im Rahmen der offiziellen Kundgebungen gedacht. Allerdings ja, seit einigen Jahren nicht mehr ganz unwidersprochen, weil die Symbolik der jüdischen Brigade mit dem Davidsstern pro-palästinensische Aktivisten provoziert und als genozidale Symbolik dann bekämpft und offen angefeindet wird. Also diese Brigade auf diesen Kundgebungen steht seit Jahren unter Polizeischutz und wird also auch trotz Polizeischutz jedes Jahr in den vergangenen Jahren körperlich angegangen. Aber mehr dazu, genau, könnt ihr vielleicht auch in der Zeitung nachlesen. Es liegen auch noch ein paar aktuelle oder Ausgaben mit dem Italien-Schwerpunkt draußen rum, die könnt ihr euch kostenlos mitnehmen. Insofern will ich da jetzt auf diese Debatte nicht näher eingehen, da sie doch, glaube ich, recht ausführlich behandelt wurde. Was in dem Zusammenhang mir jetzt aber doch auch wieder eingefallen ist, ist ein Ereignis, was ein bisschen anknüpft an dieses Gedenken, an den Tod von Mussolini durch diese Neofaschisten und Nostalgiker. Und zwar versucht auch die Linke sich mit historischen Referenzen. Früher in diesem Jahr war auf der Piazzale Loretta, also dem Platz, an dem Mussolini nach seiner Hinrichtung kopfüber an den Beinen aufgehängt und ausgestellt wurde, war auf diesem Platz eine Strohpuppe, die war, also aus Stroh war sie nicht, sondern irgendwie so mit Müll befüllt. Und der Kopf aber war nicht etwa Mussolini, um damit irgendwie dem Widerstand zu denken, sondern eine Maske mit dem Gesicht von Elon Musk drauf. Und danach hat sich eine Gruppe dazu bekannt, Cambiare Rotta, eine Gruppe, die auch als gerade an Universitäten als eine der lautesten Agitatoren auch in den anti-israelischen Protesten auftritt seit dem 7. Oktober. Ja, diese Gruppe hat also sozusagen den antifaschistischen Widerstand und die Ermordung Mussolinis versucht neu zu denken und auf dem Platz jetzt nicht mehr Mussolini, sondern Elon Musk baumeln lassen. Das ist vielleicht so ein bisschen, sind ein paar Beobachtungen, die ja vielleicht eine gewisse historische Orientierungslosigkeit auch auch der Linken in Italien im Zusammenhang mit dem mit der Reflexion auf diese Erfahrung des Faschismus darauf hindeutet. Ja, vor dem Hintergrund wollten wir heute in der Veranstaltung eben diese Auseinandersetzung so ein bisschen nachzeichnen. Also wie ist die italienische Gesellschaft mit der Erfahrung Faschismus nach dem Ende dieser, ja, letztendlich 23 Jahre, wenn man bis 45 geht, umgegangen? Und wo schlägt sich dieser Konflikt noch bis in die Gegenwart nieder? Dazu haben wir die zwei Gäste eingeladen, die extra aus Italien hier angereist sind, in unserem Kongress, und ein bisschen noch nicht nur die Historikerperspektive, sondern auch die italienische Innenperspektive vor dem Hintergrund aktueller Debatten sehr gut nachzeichnen können. Zum einen Giovanna D'Amico, sie ist Zeithistorikerin und Professorin an der Universität in Messina auf Sizilien. Sie forscht zu der historischen Epoche des Faschismus, insbesondere der Zwangsarbeit und auch der jüdischen Geschichte in Italien während dieser Epoche, aber spezialisiert eben auch zur Nachkriegszeit, zum Postfaschismus und zur Übergangsphase. Ihre letzte Monographie, die sehr lesenswert ist, leider bisher nur auf Italienisch erschienen, aber behandelt die Frage der Wiedergutmachungen und Reparationen im europäischen Vergleich nach dem Faschismus. Da Brunello hält es gerade hoch. Ist insofern auch interessant und wäre eigentlich eine Übersetzung wert, da auch der Vergleich zur Bundesrepublik eine zentrale Rolle spielt. Also hat sich Giovanna mal genau angeschaut, was eigentlich Wiedergutmachung in Anführungsstrichen bedeutet in den verschiedenen gesellschaftlichen Zusammenhängen nach 45. Heute wird sie aber ja erstmal diesen Übergang oder das faschistische Erbe in der italienischen Republik versuchen, einmal aus historischer Perspektive nachzuzeichnen. Und dann ist der zweite Gast Brunello Mantelli, auch er Historiker, Faschismusforscher, lehrte viele Jahre an der Universität von Turin, und er könnte einem deutschen Publikum auch bekannt sein durch eine Publikation bei Wagenbach. Die kannst du jetzt nicht zum Hochhalten, ne? Ich habe sie irgendwo hier, aber schon einige Jahre her, aber danach in vielen weiteren Neuauflagen erschienen, wegen großer Popularität, in der Brunello eine kurze Geschichte des italienischen Faschismus geschrieben hat und da tatsächlich trotz sehr, sehr bündigen Arbeit nicht nur zeithistorisch, sondern tatsächlich auch ökonomiekritisch, materialistisch die Entwicklung des italienischen Faschismus nachzeichnet. Ich habe auch extra nochmal geschaut, weil nach der letzten Veranstaltung die Nachfragen kamen. Man kann das Buch bei Wagenbach in, glaube ich, jetzt 5. Auflage immer noch neu erwerben. Das kann ich also sehr empfehlen, falls jemand sich historisch nochmal einen kurzen, aber doch profunden Überblick verschaffen will. Gut, dann würde ich jetzt erstmal das Wort abgeben und Giovanna um ihren Teil des Vortrags bitten.
Danke sehr an Moritz und an Tobias, der nicht hier ist, und an euch alle, an ihr alle. Ich werde kurz eine Darstellung der italienischen Historiografie wiedergeben und fange an, um zu sagen, dass lange Zeit, muss man sagen, bis der Wende, der Ende der 80er Jahre, muss Renzo De Felice, einer der meisten, der wichtigsten italienischen Historiker, die sich mit Faschismus konfrontiert haben, eine Art sozusagen das Panorama dominiert hat. Sowohl auf eine historiografische Point of View, als auch in der Medialisierung des Problems des italienischen Faschismus. So gebe ich hier heraus nur zwei wichtige Punkte. Renzo De Felice glaubte, dass der italienische Faschismus nicht antisemitisch war oder nicht tief antisemit war. Gleichwohl dachte er auch, dass der italienische Faschismus keine imperialistischen Impulse hatte. Der hat viel darüber geschrieben, aber die meisten Werke sozusagen ist seine große Biografie über Mussolini, die in vielen Bänden erschienen ist. Ich zeige Ihnen hier alle die Titel und auch die Jahre, diese Publikationen. Ich weiß nicht, ob ihr fähig seid, das Ganze zu sehen. Nee, macht nicht. Auf jeden Fall kann ich dieses Slide hier an Moritz lassen. Und wer jemand von euch Lust darauf hat, hätte, diese Bände zu sehen oder zu lesen, über dessen Titel zu lesen, dann natürlich wäre es eine gute Sache für mich, kein Problem. Dann diese Nominierung der Panorama hat große Auswirkungen auf der italienische, aber auch, muss ich sagen, auf der internationale Historiografie gehabt. Das heißt, Renzo De Felice war eine sehr starke medialisierte Figur. Er war immer interviewt, er sprach irgendwo mit den Leuten. Er hatte eine große Flüssigkeit, wenn er sprach. Und er wurde auch viel übersetzt auf Englisch. Und dieser Einfluss ist ja groß gewesen, dass bisher, trotz der Wende, der Ende der 80er Jahre, noch Historiker gibt, die sagen, dass Mussolini kein Antisemit war. Ich gebe hier wieder nur ein Beispiel, der ist das Buch, das vielleicht einige von euch kennt, das Buch von István Deák, Europe on Trial, The Story of Collaboration, Resistance and Retribution During World War II. Das Buch wurde in Amerika zum ersten Mal in 2017 erschienen und ist auch auf Deutsch übersetzt gewesen. Ihr könnt den deutschen Titel lesen, Kollaboration, Widerstand und so weiter. Der sagt, dass Mussolini kein Antisemit war, dass die italienischen Faschisten in die Plätze, in die Territorien, die durch Faschismus besetzt gewesen waren, während des Zweiten Weltkriegs, die Juden geholfen haben, die Juden nicht an den Deutschen gegeben haben, die Juden gerettet haben. Und das hat aber eine neue, andere Historiografie, die besonders, wie gesagt, nur am Ende der 80er Jahre erschienen ist, total kontestiert. Ich kann hier natürlich nicht die zahlreichen Werke, die bisher publiziert gewesen sind, aber kann natürlich einige Beispiele machen. Hier gibt es einige dieser wichtigen Werke und einige sind aber nur auf italienische Sprache. Giulio Albanese, La Marcia su Roma, der Marsch auf Rom. Filippo Focardi, Il cattivo tedesco, der böse Deutsch und der gute Italiener. Aber auch fremde Historiker, die sich mit italienischem Faschismus beschäftigt haben, zum Beispiel John Foote, Blood and Power, oder auch Paul Corner, Mussolini in Myth and Memory, das auch eine italienische Übersetzung kennt, Mussolini e il Fascismo, Memoria, Amnesia, Mito, und dann noch einer der meisten deutschen Historiker, die sich mit dieser Vergleichung zwischen Italien und Deutschland bisher beschäftigt hat, das heißt Wolfgang Schieder, Adolf Hitler, politischer Zauberlehrling Mussolinis. Das nur, um einige Beispiele zu machen. Aber der wichtige Historiker, meiner Meinung nach, der über Faschismus in eine sozusagen Anti-Gegene, in eine gegen Renzo De Felice Version gesprochen hat, ist Enzo Collotti mit seiner Meisterwerke Faschismo, Faschismi, das in 1989 veröffentlicht wurde. Das heißt Faschismo, Faschismen. In dieser vergleichenden Perspektive hatte Collotti wiederholt und betont, wie sehr der italienische Faschismus sowohl imperialistisch und antisemit wie der deutsche war. Er war nicht anders gewesen, aber Collotti hat keine große Auswirkung auf die italienische Historiografie und das italienische Publikum zuerst gehabt. Bis, könnte man sagen, Anfang der 90er Jahre und vielleicht auch etwas später. Er ist nur in jüngster Zeit verstorben, aber hat immer wieder über dieses Thema geschrieben. Eine Revaluierung von Collotti und eine Diskussion über die Gründe, die lange Zeit eine starke sozusagen Bewusstsein über das Problem des italienischen Faschismus gehabt hat, ist nur nach seinem Tod angefangen. Und um eine Synthese wiederzugeben über dieses Problem, könnte es vielleicht nutzbar für euch wissen, dass es eine Sondernummer, eine der wichtigsten italienischen Zeitschriften gibt, die heißt Contemporanea und die Nummer ist 2023 erschienen und dessen Titel lautet Faschismus, Faschismen, Enzo Collotti und die internationale Historiografie. Was waren die Probleme? Das hat sehr gut ein Autor, einer der meisten Autoren des italienischen Faschismus in eine internationale Perspektive geschrieben, in einer der Aufsätze, der heißt Matteo Pasetti und hat erklärt, dass damals, das heißt in den 70er Jahre, dieser Dominierung von Renzo De Felice bestand in der italienischen Historiografie bis den 70er, 80er Jahren und die meisten Probleme in der italienischen Diskussion waren die folgenden. War der Faschismus revolutionär oder nicht? War der italienische Faschismus modern oder konservativ geprägt? Gab es Konsens oder nicht? Und außerdem, es war vielleicht viel mehr wichtiger für die Historiker zu verstehen, wie breit der Einfluss des italienischen Faschismus in die Peripherien Italiens war. So ein Vergleich zwischen Zentrum und Peripherie, diese waren die Themen. Und Collotti war einer der einzigen, der mit seiner Schule, der auch Brunello Mantelli gehört, war einer der wenigen, die sich mit dieser internationalen Perspektive des italienischen Faschismus sich beschäftigte und einer der ersten, der dieses Problem der Stellungnahme des italienischen Faschismus zugunsten Antisemitismus, Imperialismus, Aggressivität sich machte. Und nur danach, wenn auch der internationale Panorama der Studien über Faschismus langsam verändert ist, haben dann die Leute angefangen, auch diese Thesen von Enzo Collotti und seiner Schule besser zu verstehen. Und natürlich, um nur sozusagen einen Brück mit was Brunello dann sagen wird, zu stellen, möchte ich aber sagen, dass heutzutage, und das ist auch einer der Punkte von ein sehr wichtiges Buch von Paul Körner, der letzte, das ich schon genannt habe, das heißt Mussolini e il Fascismo, über diese neue Mythisierung der Rechte und der Faschismen und der Diktaturen ist, sind die Leute wirklich in Italien sozusagen erschreckt über dieses neue Klima, die wir leben. Das ist ein internationales Klima, ein europäisches Klima, aber auch ein italienisches Klima. Das heißt, nur um konkrete Beispiele zu machen, wenn man heute demonstriert, muss man auch die Konten mit harten Schlägen aus der Seite der Polizisten machen. Es kann auch passieren. Und hier möchte ich zitieren einen Artikel, der im 24. Februar 2024 erschienen ist in einer der meisten Tageszeitungen Italiens, das heißt Repubblica, dessen Titel lautet Knüppel, Schlagen der Polizisten gegen Studenten in pro-palästinische, nicht gestattete Demonstrationen. Und einige Politiker haben kommentiert, Schlein und Conte, ein repressives Klima. Ich lese nur einige Zeile dieser Artikel. Wir waren weniger als 150 ohne Rauchbomben. Die meisten von uns waren Minderjähriger. Die Polizisten haben uns auf alle Seiten gesperrt. Eine von uns hatte ein Banner. Er saß in einer der ersten Reihen. Er wurde von hinten genommen. Und die Polizei schaltete Hochladen. So. Und dann die Schlussfolgerungen, die letzte Zeile. Der Punkt ist, dass ab 7. Oktober nach dem Schlag von Hamas gegen Israel in unserem Land hat es 123 Demonstrationen stattgefunden. Eine undenkbare Nummer bisher. Paul Körner, wie gesagt, und viele andere Wissenschaftler fürchten heutzutage, dass wir die Lektion vom Faschismus vergessen haben. Und mit den Worten von Paul Körner zu sagen, today in many countries we can see a weakening of democratic impulses and an increasing desire for our politics with a firm hand. Aber dasselbe fürchtet eine italienische Autorin, die ich auch genannt habe, das heißt Giulia Albanesi, eine der meisten Expertinnen über dieses Thema und über die zweite Auflage, deren Buch, der Marsch auf Rom, die zum ersten Mal in 2006 veröffentlicht war und zweites Mal in 2022, schrieb sie: Wann dieser Band zum ersten Mal erschienen ist, das ist in 2006, das politisch-kulturelle Klima war anders, total anders. Wir haben beschlossen, es wieder zu veröffentlichen und ich bedanke mich damit mit dem Verleger und Giovanni Carletti. Das Buch hat eine neue Einführung und neue Schlussfolgerungen. Der Punkt ist, zu zeigen, inwieweit ein institutionelles System verändert sein kann, ohne dass die Leute es bemerken.
Danke. Okay, ich würde sagen, da sind wir in der Gegenwart schon angekommen. Dann macht Brunello einfach direkt weiter mit seinem Teil zur politischen Gegenwart und wie es zu ihr gekommen ist. Das ist, glaube ich, nämlich der entscheidende Punkt hier. Also was seit dem Faschismus an Spaltungen und Konflikten dazu geführt haben, dass man in Italien jetzt eine sehr zerrüttete politische Landschaft hat. Und das auch schon wesentlich früher, als das in Deutschland, in der BRD so war. Vielleicht als kurze Ergänzung, während die Präsentation noch abgerufen wird, der Empfehlung von Giovanna Renzo De Felice sich durchzulesen, würde ich mich anschließen, allerdings noch hinzufügen, dass man sehr viel Zeit da mitbringen sollte. Also es sind wirklich, wenn man sich das anschaut, das sind
aber man kann nicht diese Lektüre überwinden, sozusagen.
Das nicht, aber es sind, also so, sieht aus wie so eine MEW oder so, 16 Bände, nicht in Blau, aber in Grün. Die, also bräuchte man erstmal den Platz im Bücherregal, auf jeden Fall sehr, sehr akribisch alles historisch recherchiert. Aber auch angezweifelt. Gut,
okay. Siamo. Ich versuche, der Titel meines Referates lautet Das Bild der Landschaft Italiens und ihre Entwicklung und Chaos. Ah ja. Okay. Prima. Italien scheint vom Ausland ein politischer Chaos zu sein. Das ist wahr, seit Jahren. Aber man kann sagen, dass Italien eine Art von politisches Labor, politische Werkstatt, vielmal in der Zweiten Weltkrieg. Das ist eine Art von Inhaltsverzeichnis meines Referates. Und das heißt, was ist um was scheint zu sein. Giorgia Meloni und Fratelli d'Italia, etwas Neues oder etwa Auswirkung einer politischen Krise des Systems. Dann die Krise des italienischen politischen Systems und wann. Ganz parallel mit der Krise der Sowjetunion, in derselben Jahren passierte alles. Dann nach dieser Krise an das Aufkommen eines neuen politischen Flügels, rechtspopulistischen Flügel. Und dann die erste populistische Regierung 2018, das heißt die Regierung zwischen Lega und Bewegung 5 Sterne. Eine Bewegung, die oft im Ausland ist eine linksorientierte Bewegung, absolut nichts. Eine echte populistische Bewegung. Dann vier auseinanderfolgende Zäsuren, vier Zäsuren der Geschichte, drei ähnliche Punkte, Beobachtung und dann ein. Gehen wir. Giorgio Meloni und Fratelli d'Italia. Seit Oktober 2022 sitzt Giorgio Meloni an der Spitze der italienischen Regierung. Die erste Frau, das ist auch wichtig, die Regierungspräsident, besser gesagt Regierungspräsidentin, obwohl Giorgio Meloni hat gebeten, sie als Regierungspräsident, nicht Präsidentin, benennen zu werden. Und Giorgio Meloni leitet die Partei Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia, Brüder Italiens, hat echte Wurzeln in der Vergangenheit in Movimento Sociale Italiano, die nachfaschistische Partei. Gegründet im Dezember 1947 und insbesondere inspiriert nicht von der monarchisch-faschistischen Zeit, sondern von der Zeit der Sozialrepublik, der rechtsradikalste Tendenz. Und viel, ein großer Teil der Führungskräfte von Fratelli d'Italia stammt direkt aus Jugendorganisationen des Movimento Sociale Italiano, aus der Flügel I Gabbiani. Die waren eine junge, das Bild, im Bild gibt es Giorgia Meloni als eine junge Militantin vom Movimento Sociale Italiano. Andere stammen aus der Nachfolgerpartei von Movimento Sociale Italiano, Alleanza Nazionale. Heute ist Fratelli d'Italia die stärkste Partei, ungefähr 27 der Stimmen nach Stimmungen und Analysen. Und gibt es heute in Italien eine rechte Regierung? In Italienisch, in der journalistischen Sprache nennt das Mitte-Rechte-Regierung. In Italien gibt es keine echte Tendenz. Mitte-Links oder Mitte-Rechts. Keine Linke und Rechte werden, sind Wörter, die nie in der Zeitung man lesen kann. Mitte, 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 Mitte. Wir sind immer alle in der Mitte. Okay. Aber die drei Parteien, die eine die heutige Regierung bilden, sind Fratelli d'Italia, Lega unter Leitung von Salvini, die versucht eine Art von nationalistische, populistische Partei zu haben. Aus der, früher war eine regionalistische Partei. Nach Salvini kam der Versuch, eine nationalistisch-populistische Partei, Lega Nazionale. Und dann Forza Italia, die Partei, die von Silvio Berlusconi gegründet wurde. Da alle drei. Gucken wir, was passiert in der Vergangenheit. Diese sind die historische Partei, und die zwischen 83 und 94 total verschwunden und in eine tiefe Krise gegangen sind. Das ist das Parlament nach der Wahl in 83. Dort stand, falsch gesagt, das ist die Parteien, die in der Verfassung gebende Parlament tätig wurden. Sie waren die echte Gründer der Republik. Kommunisten, Sozialisten, dann einige Gruppen von Linksliberalen und Linkssozialisten, Christdemokraten und dann kleinere Parteien, kleine moderiertere Parteien. Das war, aber was passierte in diesem Spektrum nach der Wahl in 94? Dieses politische Spektrum blieb bis Mitte der 80er Jahre ungefähr. Mit auch der Präsenz von neuen faschistischen Parteien. Man sprach von konstitutionellen Bogen, von Liberalen bis zum Kommunisten. Das heißt, die verfassungsgebende Parteien. Dann es gab eine kleine Gruppe rechts draußen. Aber in 1944 bestand im Parlament nur neue Parteien, progressisti, Fortschrittspartei. Die waren eine Sammlung Partei von ehemaligen Kommunisten und anderen Linksliberalen und so weiter. Ganz neu. Lega Nord, ganz neu. Damals als eine separatistische Partei, theoretisch nach Modell der CSU. Ganz total theoretisch. Allianza Nazionale, eine nachfaschistische Partei, aber Allianza Nazionale hatte fast mehr als 10% der Stimmen. Un Movimento Sociale hatte früher zwischen 5 und 8 der Stimmen. Und dann Partei der kommunistischen Rekonstruktion, ein Teil der, der kommunistischen Partei, die spaltete sich. Dann zwei Partito Popolare Italienische Volkspartei, Christliche Demokratische Partei, sie waren Splitterpartei aus der Christlichen Demokraten. Ganz neu. Und was ist. Es gab auch natürlich eine Änderung des Wahlsystems. Früher es gab natürlich veraltetes Wahlrecht nach System Dond. Danach Mehrheitswahlrecht. Das natürlich brauchte die Notwendigkeit, dass die Parteien eine Koalition machten. Wie üblich, das ist besonders komisch, weil das System war ein Mehrheitswahlrecht-System. Aber die Parteien waren viele. Das produzierte natürlich eine zwangsweise Koalition, eine klare Koalition. Und dann es kam Gründung neuer Parteien. Gründung del Partito Democratico 2007, das war eine Sammlung von ehemaligen die sogenannte zentristische und rechte Flüge der ehemaligen Kommunisten, die linke Flüge hat die Partei der kommunistischen Erneuerung. Und dann die Christdemokratie, Katholiker, das war eine Art von kalte Fusion. Die Demokratische Partei heute ist keine echte sozialdemokratische Partei, eine Mischung zwischen Linkskatholiker und ehemaligen Kommunisten und wenige Sozialisten. Dann Gründung der Fünf-Sterne-Bewegung 2009 als ex-populistische Partei. Wir sind die echte Vertreter des Volkes. Das dann, und insbesondere galt eine Idee. Jeder gilt wie alle anderen. Uno vale uno. Eins gilt eins. Das bedeutet, wir sind alle gleich. Das ist natürlich schon richtig, was Recht und Gesetze aber hat keine Bedeutung, was zum Beispiel Wissenschaft angeht. Und dann die Gründung von Fratelli d'Italia. Drei neue Parteien in der neuen Jahrhundert. Da, hier kommt die zwei Anführer der populistischen Regierung, die erste populistische Regierung 2018. Giuseppe Conte, Chef der Movimento 5 Stelle, obwohl es gab eine Art von Diarchie. Das ist etwas, Conte war der politische Chef, aber am Rand war ein Schauspieler, Beppe Grillo, als Leader. Ein Schauspieler, Beppe Grillo, als Leader. Die Partei gehörte direkt an Beppe Grillo. Es wurde gegenüber ein Notar registriert. Das ist meine Sache. Und dann Salvini. Das dauert ein Jahr. Aber das Decreto Salvini bedeutet Einwanderung zu halten. Und beide Parteien waren total einverstanden. Und dann gibt es die Transformation der Lega Nord von Regionalismus zu souveränistischem Nationalismus. Und dann man erklärt Regierungsbildung und so weiter. Dann kam die erste russische Offensive in der Ukraine 2014 mit Besetzung von Krimea und so weiter und so fort. Und das in Italien produzierte verschiedene Auswirkungen, weil aus der Vergangenheit der Kommunistischen Partei ist eine starke Welle von Anti-Amerikanismus geblieben, als Mentalität. Und sie war eine Grundlage der linken Kultur in Italien, war Anti-Amerikanismus. Und das bedeutet, ja, Russland hat die Ukraine angegriffen, aber es ist Schuld von NATO. Schuldigen sind NATO. NATO hat Manöver gemacht und so weiter. Das war die erste Phase einer Schaffung der rot-braune Szene, eine rot-braune Milieu. Eine Mischung von Nationalismus, Anti-Amerikanismus und dann Sympathie für Russland und so weiter und so fort. Dann kam die Covid, die Pandemie. Pandemie bedeutet, wie überall in Europa, eine Isolierung der Menschen, eine Unterbrechung der sozialen Verbindungen. Jemand sollte zu Hause bleiben. Wenn ich daran denke, was habe ich in Ende des Jahres 20 und 21, bin ich in der Lage zu erinnern. Ich bin zu Hause geblieben. Nichts. Und das produzierte auch ein antiwissenschaftliches Gefühl, Feindseligkeit gegenüber Big Pharma. Verbreitung bei extremen Linken und Souveränisten. Man hatte Demozüge oder Proteste zusammen von Extremen, links und rechts orientiert, gegen Macht von Big Pharma, gegen Impfis, gegen Maßnahmen der Regierung, die als Maßnahme die Bürgerrechte begrenzen. Darunter spielen auch verschiedene Philosophen eine große Rolle, darunter Giorgio Agamben. Giorgio Agamben. Gestern wurde darüber diskutiert. Dann kam eine, in der Krise eine Regierung nationaler Einheit unter der ehemalige Bankier und Chef der Europäischen Bank, Mario Draghi. Und dann kam die zweite Aggression gegen die Ukraine. Giovanna hat schon etwas gesagt darüber. Diese heterogene diese, Szene als rot-braune Szene erschien auf der, im Vordergrund. Radikale Linke, Anti-Amerikanismus dominierte Russland unter Putin als Fortsetzung der Sowjetunion betrachtet. Viele Leute, ja, Russland, okay, es ist, man versuchte zu sagen, Putin ist eine Weiße, wie in der russischen Bürgerkrieg, kein Rot, ein Weiß. Aber Russland ist Russland. Dann in breite Teile der Öffentlichkeit auch der Versuch, warum sollten wir uns einmischen mit dieser Krise. Russland, Ukraine und Russland haben einige Probleme, aber wir brauchen Erdgas, wir brauchen Frieden und so weiter und so fort. Und dann die souveränischen Kräfte, Russland kann ein Partner gewesen. Für direkte Flüge ist Russland verteidigt die alte traditionelle Werte, Familie, die Religion und so weiter und so fort. Und dann noch eine Zäsur, die dem 7. Oktober 23. Und wo ein breiter Teil, insbesondere das in der linken Szene, solidarisierte mit Hamas. Das war die Idee, Hamas ist eine Art von Widerstand. Das gilt für Hamas, aber nicht für die Ukraine. Das ist besonders komisch. Und dann gab es eine Radikalisierung und sozusagen der Krieg zwischen Israel und Hamas und Irans Verbündete in der Nähe Osten und auch natürlich die Angriffe Israel an Gaza war eine Art, sich von der Tabu von Shoah zu befreien. Okay, wir können jetzt wieder denken, was in der Vergangenheit üblich war, Juden sind keine guten Leute. Zuerst Israel, dann kommen sofort eine Verbindung. Wir sind Antisionisten. Antisionisten, was bedeutet? Wir haben nichts gegen Juden, aber die italienische jüdische Gemeinschaft solidarisierte mit Israel. Das bedeutet, sie sind natürlich Anhänger von Israel. Und es gab in eine Mischung. Einige alte Überlebende von Auschwitz wurden kritisiert, öffentlich kritisiert und beschimpft in öffentlichen Veranstaltungen. Shoah ist Shoah, aber heute, und was passiert? Und das Wort Genozid wurde trivial benutzt. Was passiert in Gaza ist Genozid. Man versucht, okay, Moment mal, Genozid bedeutet 1, 2, 3, Lemkin-Theorien und so weiter, ONU-Erklärungen. Aber diese sind, du hast keine Lust, kein Interesse, du verstehst. Was passiert in Gaza? Ist ein Genozid. Aber warum? Warum ich sage, es ist ein Genozid? Und dann gibt es ein Problem, ein innerer Widerspruch der Kommunistischen Partei. Die Kommunistische Partei war eine Partei, eine komplizierte Mischung. Eine moderate sozialdemokratische Tätigkeit in Parlament, in Gemeinden, Regionen und so weiter. Eine ganz total reformistische Politik. Oft noch mehr gemessen im Vergleich mit den sozialdemokratischen Parteien, auch SPD zum Beispiel, oder schwedische SAP. Aber in echter Verbindung mit diesen reformistischen Kräften eine Ideologie und insbesondere ein Lager von Symbolen, Revolution, Sozialismus, Verbindung mit der Sowjetunion, so, sozialistisches Lager und so weiter und so fort. Und wir wissen, die Mentalität änderte sich sehr langsam. Und diese Idee ist verbreitet in der kommunistischen Lage, aber auch in der ehemaligen Mitglieder der linksorientierten Gruppen der 70er Jahre, sind noch lebendig. Und dann gibt es einen Widerspruch. Die neue faschistische Rechte in Italien versuchten immer zu theorisieren, ein Europa als dritte Kraft, als dritte Macht. Gegen die Sowjetunion natürlich, aber auch gegen oder mit Distanz mit den Vereinigten Staaten. Das war die Tradition der neuen Faschisten. Aber in der Tat, die Fratelli d'Italia, die echte Würzel in dieser Vergangenheit hat, ist die stärkere pro-trumpianische Partei in Italien. Die echte Anhänger von Trump sind die Mitglieder und Leader von Fratelli d'Italia. Das ist natürlich noch eine neue Verwirrung. Und dann gibt es ein großes Problem, dass obwohl die Forschungen, obwohl die Arbeit der Historie, darunter Giovanna schon erzählt viel, in der Mentalität, in der Öffentlichkeit Italiens bleibt ein Bild. Faschismus war eine Komödie. Nationalsozialismus war eine Tragödie. Man kann bemerken, dass das erste Buch über Mussolinis Leben, die Biografie von Mussolini, war in Italien war das Buch von Paolo Monelli, Mussolini Kleinburger. Das erste Buch über Hitler war Übersetzung von Alan Ballock. Buch Hitler, Geschichte einer Tyrannei. Eine Tyrannei. Dieses Bild bleibt. Faschismus, ja, eine Diktatur italienische Art. Dagegen, Nationalsozialismus war eine echte Diktatur. Obwohl wir heute wissen, dass Mussolini war der Mentor und Lehrer für Hitler. Hitler hat das vielmal gesagt, erzählt, geschrieben. Wir sind am Ende. Zwei. Ich meine, dass man muss heute in Italien, aber vielleicht noch nicht in Italien, entscheiden, innerhalb der Linke. Gibt es zwei Linken. Eine Linke, die pro Hamas, pro Iran und pro Russland ist, und eine neue Linke, die noch teilweise gegründet in Italien. In Deutschland ist die Lage besser, wie ich schon in diesem Kongress gesehen habe. In Italien noch, leider noch nicht. Dies ist für Ukraine, Israel und Europa. Nicht eine, keine technokratische Europa, natürlich. Und dann, man muss natürlich, diese Wege, sind zwei verschiedene Wege, man muss sich trennen. Das ist alles.